Guten Abend. Heute soll es um unsere Mission als Gemeinde gehen. Wir sind hier und treffen uns hier immer. Und wie verstehen wir uns hier eigentlich? Wozu gibt es dieses Riesengebäude, diesen überdimensionalen Wintergarten in Form eines Fisches? Wofür sind wir da? Wozu treffen wir uns hier? Kleines Beispiel aus einem anderen Bereich. Werksführung beim Automobilhersteller Porsche in Stuttgart. Die Besucher stehen an weißen Bistrotischen, auf denen Getränke stehen. Einer der Gäste winkt einen Mitarbeiter herbei, weil sein Tisch kippelt. Und er fragt nach einem Bierdeckel. Der Mitarbeiter verschwindet kurz und kommt dann nicht mit einem Bierdeckel, sondern mit einem Imbusschlüssel zurück. Und schraubt das Tischbein auf die entsprechende Länge und sagt dann, wie bei Porsche, wir arbeiten nicht mit Bierdeckeln. Bei uns geht es um Präzision und Perfektion. Das hat Eindruck gemacht. Offenbar gehört das zum Selbstverständnis dieser Automobilingenieure. Und das ist kein Einzelfall. So gut wie jedes Unternehmen formuliert seine Unternehmensziele, gibt sie an Mitarbeiter, an Kunden weiter. Natürlich ist da auch viel Lyrik drin und Wunschdenken, besonders wenn es aus dem Marketing und aus der Werbeabteilung kommt, diese üblichen CSR-Geschichten. Ja, gleichzeitig ist unumgänglich, dass man sich darüber verständigt, was man wie und warum tut, sobald man nicht mehr allein für eine Sache unterwegs ist. Sonst ist man nämlich weiterhin allein, weil keiner weiß, was der andere tut. Ja, kommt jetzt die Frage, gilt das auch für die Kirche? Ja, Studien haben gezeigt, dass diejenigen Kirchengemeinden am erfolgreichsten und vitalsten in ihrer Arbeit sind und wachsen, die sich diesen Fragen stellen. Wozu sind wir da? Hier da? Was ist unsere Mission? Was können wir tun, was wirklich auch nur wir tun können? Und Jesus ist uns dabei, man mag es kaum glauben, Vorbild. Er hat in nur 3 Jahren Wirkungszeit eine schlagkräftige Multiplikatorentruppe ausgerüstet. Wir kennen die unter dem Namen Jünger. Und damit eine Wirkungsgeschichte vorbereitet, durch die seitdem über 1 Milliarde Menschen berührt wurden und viele, viele Menschenleben durch Glaube, Liebe und Hoffnung erhellt wurden. Nicht schlecht für 3 Jahre Vorbereitungszeit. Aber Jesus konnte das nur, weil er sich mit einem präzisen Auftrag zu den Menschen gesandt wusste. Er kannte seine Mission und die formulierte er auch immer wieder, positiv und auch negativ. In Abgrenzung zu den Ansprüchen der Menschen, die oft ja ganz andere Pläne mit ihm hatten. Hier einige Beispiele. Markus 1 sagt Jesus, lasst uns anderswo hingehen in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Oder Lukas 5, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Johannes 6, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Lukas 12, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Johannes 18, da fragt Pilatus, bist du ein König? Sagt Jesus, ja, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Und jetzt schließe ich damit, es gibt nämlich noch viel, viel mehr. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. So, klingt erstmal ein bisschen harsch, wenn Jesus das so formuliert, nicht? Aber es war wohl notwendig, so klar zu sprechen, damit er sich nicht verzettelt. Kennen wir ja auch, nicht? Wir machen uns so für den Tag vielleicht so einen Plan, was so alles passieren soll, was wir schaffen wollen, was so richtig wichtig ist. Dann passiert dieses und jenes, dann ruft noch einer an, sagt, kannst du nicht noch das machen oder das? Möglichst sofort. Und plötzlich merken wir, vor lauter dringlichen Sachen kriegen wir die wichtigen nicht gemacht. Wir waren den ganzen Tag wahnsinnig busy, aber unser Aufgabenzettel ist an den wichtigsten Stellen immer noch ohne Haken. Darum sagen die Organisationsmanager, first things first, das Wichtigste zuerst, damit du vom Dringlichen nicht überrollt wirst. Und Jesus hatte ständig dringliche Anfragen, aber er hat sich davon nicht treiben lassen, weil sein Kompass stimmte. Kirchengemeinden sind da oft nicht so konsequent, die erinnern eher an so einen Gemischtwarenladen. Man tut dies, man tut jenes, man organisiert Veranstaltungen, man freut sich, wenn Leute kommen, wenn man Resonanz hat. Das erinnert mich an die Geschichte von einem alten Haus am Meer, direkt neben einem Leuchtturm. Es war eine Rettungsstation für Schiffbrüchige. Das erste Bild könnte man jetzt mal sehen. So sieht so ein Ding aus. Dort hielt eine gut trainierte Mannschaft von Leuten Wache, damit die Boote vor der Küste sicher durch die gefährlichen Klippen steuerten, die durch eine unterirdische Strömung immer wieder zum Ort von schweren Schiffsunglücken wurden. Und dann rückten sie aus, retteten die Schiffbrüchigen, wickelten sie in Wärmedecken und brachten sie in die Rettungsstation. So, mit den Jahren zog die Technik in die Schifffahrt ein. Echolot und Sonar führten dazu, dass die Schiffsretter weniger ausrücken mussten. Gleichzeitig bildete sich ein Freundeskreis um diese mutigen Seeleute, weil man ihre Arbeit gut fand und gleichzeitig diesen rauen Charme dieses Hauses schätzte. Man gründete einen Verein. Und diese Rettungshütte am Meer wurde zu einem komfortablen Clubhaus umgebaut. Man erzählte sich die Geschichten von den spektakulären Rettungseinsätzen der Vergangenheit, während man sich behaglich beim Grog in die Sessel kuschelte. Der Bootsschuppen, der wich dann irgendwann der Terrasse, die man für Familienfeiern anmieten konnte. Die Boote lagen nun neben dem Haus, dem Wetter ausgesetzt, mehr und mehr schadhaft. Man überlegte, sie dekorativ als Blumenkübel zu nutzen. Geld für die Pflege, geschweige Instandsetzung, ja, das hat der Verein nicht vorgesehen. Ich denke, ihr habt mich verstanden. Das ist ein Bild für eine in die Jahre gekommene Kirche. Die Frage stellt sich, was sind wir eigentlich? Sind wir Rettungsstation? Sind wir Clubhaus? Machen wir es uns hier nett für uns und unsere Freunde? Oder haben wir einen Auftrag für Menschen, die Schiffbruch erlitten haben? Vieles steht und fällt mit der Frage, mit welcher Dringlichkeit sind wir unterwegs? Begleiten wir? Unterhalten wir? Sind wir kluge Sinndeuter? Oder ist da nach wie vor sowas wie so ein Rettungsauftrag? Und wenn wir diese Frage nicht klären, geht es unserer Kirche irgendwann wie dieser Rettungsstation am südlichsten Punkt von England. Jetzt, genau, da ist sie. Eine schöne Ruine. Das ist Lizard's Point, das ist der südlichste Punkt Englands. Man sieht die Ruine pittoresk, die Landschaft verzieren. Wie so eine aktive Rettungsstation früher auch mal da war. Und wenn man seine Aufgabe und seine Funktion nicht kennt, dann geht die Zeit über einen hinweg. Ich fand das ein total melancholisches Bild. Was für ein melancholischer Ort. Das hat mich im letzten Urlaub immer wieder dahin gezogen. Erst zieht der Geist der Retterliebe aus und dann auch die Menschen. Und zuletzt verliert so ein Gebäude seine Funktion. Ist da nach wie vor sowas wie ein Rettungsauftrag? Kann man sich das eigentlich leisten, dass die einen sagen, ja, und die anderen nein? Sind wir uns überhaupt einig in der Frage, ob es Schiffbrüchige gibt? Ich stelle mir dieselbe Situation bei der Feuerwehr vor. Die Meldung kommt rein, Haus brennt. Der eine poliert ungerührt die Stoßstange seines alten Magirus-Deutz-Einsatzfahrzeuges. Der nächste sagt, kann ich mir nicht vorstellen. Der Feuerschutz ist so weit entwickelt. Hausbrände ist ein Phänomen der Vergangenheit. Und der Dritte fragt, was genau versteht ihr unter Brennen? Vierter sagt, mach hier nicht so einen Stress, zieh dir gefälligst die Schuhe aus. Das Parkett unserer Feuerwache ist noch ganz neu. Ja, bedürfen Menschen der Rettung? Kann man in diesem Leben verloren gehen? Was heißt das eigentlich, verloren gehen? eigentlich ja etwas, was nicht dort ist, wo es hingehört, nicht? Wenn ich meinen Schlüssel verloren habe, dann ist er nicht an seinem Ort, wo er eigentlich sein soll. So, und jetzt kommen wir an diese Konfliktlinie zwischen modernem Weltbild und der biblischen Sicht. Modern ist es zu sagen, jeder macht seins, der Mensch ist selbstbestimmt, er ist seines Glückes Schmied. Und wenn sich jeder um sich selbst kümmert und wir als Gesellschaft so gute Rahmenbedingungen dafür bieten, dann wird das schon. Aber wir kennen auch das andere. Dummerweise verlieren wir Menschen uns ständig im Dschungel zwischen Wichtigem und Dringlichem, zwischen Eigennutz und Gemeinwohl, zwischen Sehnsüchten und Süchten. Ich denke, das erkennen wir schon mit bloßem Auge. Wir nehmen es in unserem Umfeld wahr, wir bekommen es in den Medien mit zum Teil verstörenden Meldungen ständig gespiegelt. Und die Bibel setzt das mit ihrer Erzählung vom Sündenfall in den großen Zusammenhang einer umfassenden Beziehungsstörung, die den Menschen chronisch mit Mitmensch, mit Umwelt und sogar sich selbst zerrüttet, weil die Beziehungen zu seinem Schöpfer aus den Fugen geraten sind, weil wir Gott anscheinend einfach nicht vertrauen wollen oder können. Und Jesus skizziert, wie uns dieses mangelnde Vertrauen in schwere Sorgen stürzt, weil wir ständig über die gerade fehlenden Lebensmittel nachdenken, statt uns auf die Lebensmitte zu konzentrieren, auf das, was wirklich wichtig ist. Und da kann Jesus richtig drastisch werden. Kleingruppenabend letzte Woche haben wir es gelesen, nicht? Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab, wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es raus, wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Was ist nach diesem Text eigentlich das Problem? Wir setzen offenbar Prioritäten, die das Leben als Ganzes nicht mehr im Blick behalten. Im Bild, was hilft es, den eigenen Fuß zu retten, wenn man danach aber ganz drauf geht? Ich hatte über die Stelle schon vor Jahren mal gepredigt. Ich weiß noch die Blicke einiger Hörer. Ich hatte von einem Bergsteiger berichtet, der mit seiner Hand in so einer Felsspalte eingeklemmt war und nun entscheiden musste, Hand abschneiden und eventuell gerettet werden oder mit der Hand dort sterben. Das ist eine Entscheidung, die man nicht treffen möchte. Der hat das dann tatsächlich gemacht und hat sich seine Hand abgesägt mit seinem Schweizer Taschenmesser. Nicht? Und unter normalen Umständen würde man ja sagen, hör auf mit dem Quatsch. Nicht deine Hand, die ist wichtig. Hast ja nur zwei. Nicht deine Gesundheit ist wichtig. Mach das nicht. Aber wenn das Leben auf dem Spiel steht. Und genau da will Jesus uns zur rechten Prioritätensetzung aufrütteln und uns auf eine erhebliche Gefahr hinweisen. Es geht nämlich, wir haben es in den Statements eben von ihm gehört, er geht davon aus, dass man sein Leben verfehlen kann, dass man es vor die Wand fahren kann, dass man verloren gehen kann, weil man nämlich irgendwelche Dinge, und sei es im Extremfall die körperliche Unversehrtheit, wichtiger nimmt als das Leben selbst. Und Jesus mahnt, bedenke, dass du dir dein Leben möglicherweise völlig verbaust, weil deine Prioritäten falsch sind, weil dein Oben und Unten, dein Richtig und Falsch, dein Wichtig und Unwichtig nicht richtig geklärt sind. Oder weil du dich ständig von irgendwelchem Unsinn ablenken lässt oder weil du dir von anderen vorschreiben lässt, was angeblich das wahre Leben sei. Vielleicht lässt du auch andere über dein Leben entscheiden. Lebst quasi wie so ein Flipperball oder ein Lotterieticket, das von Zufall zu Zufall flattert. Da sagt Jesus nicht, dumm gelaufen ist halt so, sondern er rüttelt uns auf. Das Leben ist ein Geschenk, es ist viel zu kostbar, dass du es einfach wegschmeißt. Mach dir klar, es ist so wertvoll, dass es möglicherweise, Achtung Wortspiel, schmerzhafte Einschnitte wert ist, wie es der Bergsteiger vorgemacht hat. Dass du das Steuer doch noch einmal selbst in die Hand nimmst, bevor du gegen die Wand fährst, mit deinem neuen Job, der dich völlig auffrisst, vielleicht deiner Partnerwahl, von der du heimlich weißt, dass das eigentlich nicht so das Wahre ist, oder deiner psychischen Erkrankung, die dich und dein Umfeld Stück für Stück zerstört. wenn du dir nicht endlich professionelle Hilfe suchst. Und wenn diese Priorisierung für das Leben so wichtig ist, wenn Jesus seine ganze Mission darauf abstellt, hier möglichst viele dazu zu ermutigen, aus dem Dschungel der faulen Kompromisse, der lebensfeindlichen Schwerpunktsetzung aufzutauchen ins Leben, wie es von Gott her gedacht ist, dann ist es ja nicht weiter verwunderlich, dass er auch seiner Gemeinde vor seiner Rückkehr zum Vater nicht lediglich so jovial auf die Schulter klopft und sagt, hier komm, macht mal, das wird schon, sondern dass er eine Mission hat, die er ihnen ins Stammbuch schreibt, die als Vermächtnis des Gründers auch nicht verhandelbar ist. Und die lese ich jetzt aus Matthäus 28. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hat, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Vermächtnis des scheidenden Herrn an seine Jüngerschar war die Aufforderung, überall hinzugehen, den Menschen die Botschaft von Jesus nahezubringen und gleichzeitig nicht zu vergessen, dass ihr Herr sie nie verlässt. Die wichtigste, die Kernaufgabe für die Kirche besteht darin, die gute Botschaft allen Menschen auszurichten, weil sie sie davor bewahren kann, das eigene Leben auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen vor die Wand zu fahren. Und wie gesagt, verhandelbar ist das nicht. Die Kirche verdankt ihre Existenz ihrem Gründer, der ihr einen Auftrag ins Stammbuch geschrieben hat. Sie ist kein Verein, wo die Vereinsmitglieder per Mehrheitsbeschluss auch die Ziele des Vereins anpassen können. Die Kirche gleicht eher so einer Stiftung. Am Verein können sich die Mitglieder darauf verständigen, künftig Hamster statt Kaninchen zu züchten. Ein Stiftungszweck dagegen kann nicht verändert werden. Es ist nicht verhandelbar, aber er kann und muss für jeden jeweiligen Ort konkretisiert werden. Mein Vater hatte mal als Pfarrer das lustige Ding, dass er eine Stiftung hatte, war wahnsinnig viel Geld drin. Und der Stiftungszweck war, dass Theologiestudenten aus diesem Dorf das bekommen sollen. Es gab aber keine. Es hat kein Mensch Theologie studiert. Das heißt, das Geld wuchs und wuchs, aber es gab keinen, dem man es geben konnte. Ist Mist, aber er konnte jetzt nicht sagen, ah, wir haben einen tollen Jurastudenten, den wollen wir unterstützen. Ging nicht, war Stiftung. Ja. Ich war zu spät geboren, ich durfte davon nicht mehr partizipieren. Ja, das ist die spannende Frage aller Fragen. Wie konkretisieren wir das für diesen Ort? Was bedeutet das für den Auftrag, die Mission Jesu? Was bedeutet das für uns konkret? Hier an diesem Ort, in diesem Expo-Park hier, in dieser Zeit, für die Menschen hier in diesem Umfeld, in den Netzwerken, in denen wir hier leben. Ja, wer sind die Leute, an die wir hier gewiesen sind? Was ist das Umfeld unserer Rettungsstation? Nicht die schiffbrüchigen Station hat sich ja um havarierte Schiffe gekümmert. Und wenn oben an Land ein Autounfall geschah, dann rief man nach wie vor die Verkehrspolizei. Das könnte man sagen, es war doch auch Bedürftige. Stimmt. Aber man sah sich mit seiner Lage direkt am Wasser und mit dem Equipment für Zwischenfälle im Meer viel besser vorbereitet. An wen eine Gemeinde gewiesen ist, hängt also von dem Umfeld ab, wo sie beheimatet ist und zu wem sie bereits Zugang hat. Tourismusseelsorge hat Potenzial auf Gran Canaria, aber vermutlich nicht in Wanne-Eickel. Da gibt es kaum Touristen. Wir alle haben Anteil an dem einen Missionsbefehl Jesu, aber der bekommt bei uns Gaben und umweltbedingt einen ganz besonderen Zuschnitt. Ganz anders auch als in einer anderen klassischen Ortsgemeinde in der Innenstadt. Darum stellen sich für uns vom Missionsbefehl Jesu her folgende Fragen, um da spezifisch näher ranzukommen, was Jesus hier von uns und für die Menschen möchte. Ich bin einfach den Missionsbefehl nochmal lang gegangen. Wie spricht Gott im Expo-Wahl in unserem Teil der Welt sein schöpferisches Wort verändernd in unser Leben? Welche Formen Welche Gestalten wählt er dafür? Was können wir dazu beitragen, dass unsere Leute das gut hören können? Wie können wir das unterstützen, dass Menschen in und um Hannover in ein intensives Gespräch mit dem Gott eintreten, der uns nicht verlässt, der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn die sich das, von dem aber vielleicht verlassen fühlen, wie können diese Menschen beten lernen? Wie können wir Menschen hier in ihrem Lebensrhythmus, in ihren Gewohnheiten und Vorlieben einladend in eine Gemeinschaft einladen, nicht? Taufgemeinschaft eigentlich sogar. Jesus spricht ja ausdrücklich von Taufe. Wo und in welcher Form müssen wir zu den uns anbefohlenen Menschen gehen, um ihnen zu dienen? Er sagt ja, gehet hin. Ja? Also nicht wartet ab, bis die alle kommen, sondern geht mal hin. Wie können wir für sie wirkungsvoll zu einem Kanal der Liebe Gottes werden? Und last not least, wie können wir sie unterstützen, Christ zu werden und zu bleiben und all das halten zu lernen, was Jesus seiner Kirche aufgetragen hat? Tja, das sind die großen Fragen. Und wenn wir die beantworten können, dann kennen wir unsere Mission hier im Expo-Wahl. Dann wissen wir, was auf der Prio-Liste ganz oben ist. Dann wissen wir umgekehrt, was wir uns auch ganz getrost und locker schenken können, weil es auf dem Weg zu dem Ziel, das Menschen auftauchen ins Leben, im Grunde irrelevant ist. Dann tun wir vermutlich weniger, aber wir tun das, was wir tun, richtig. Mit Leidenschaft, mit Überzeugung, hoffentlich auch mit Expertise. Was noch wichtiger ist, wir sind dann im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir sind Kirche. Wir sind dann in einer Mission, die niemand stoppen kann, weil Gott selbst sie führt. Amen.